Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Hallo.
Hallo Alisa, wie geht's, wie steht's?
Ja, ganz gut. Ein bisschen müde noch von der Fahrt gestern. Hatte jetzt ja über 16 Stunden Fahrt nach Schweden, genau.
16 Stunden?
Ja, von Süddeutschland ab nach Schweden.
Aber nicht in ein Stück, nur du hast auch mit Sicherheit eine Pause gemacht zwischenzeitlich.
Ja, genau. Also 2 Tage. Hat gedauert.
Ja, sehr geil. Ja, gehen wir auch gleich drauf ein. Schweden und so sehe ich schon im Hintergrund. Sieht auf jeden Fall schon mal mega geil aus.
Ja.
Ja, hörst du mich gut? Also kann man mich gut verstehen?
Ja.
Sehr gut. Dich hört man auch sehr gut. Dann wollen wir direkt loslegen hier. Vielleicht fangen wir einfach mal am Anfang an. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht einfach mal kurz und knackig. Was kann man über dich erzählen?
Genau. Also Alisa hast du mir ja kurz schon vorgestellt. Ich habe mich selbstständig gemacht als Fotografin. Und bin seit jetzt bald 2 Jahren auf Reisen unterwegs mit meinem Van. Den habe ich mir ausgebaut vor ungefähr 2 Jahren. Und seitdem viel unterwegs gewesen auf den Kanaren, in Skandinavien. Zum einen für mich zum Fotografieren, viel Reisefotografie, Landschaftsfotografie gemacht. Und ja, in dem Zuge, also am Anfang erst noch so ein bisschen die Zeit genossen natürlich auch, eine kleine Auszeit genommen und dann in dem Zuge gesagt, okay, jetzt ziehe ich die Selbstständigkeit durch als Fotografin, habe schon die letzten 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre viel fotografiert, genau, und ja, jetzt eben für mich den Start getroffen, das mal wirklich durchzuziehen und biete eben jetzt Van- und Fotoreisen an, also sprich Fotoworkshops in verschiedenen Ländern und dann unterwegs mit dem Van.
Ja, sehr geil. Dann erstmal natürlich auch herzlich willkommen hier, geben wir ordentlich Gas gemeinsam. Wie kam es erstmal generell, dass du zur Fotografie gekommen bist? Also war schon immer ein Traum oder hat dich da ein Familienmitglied irgendwie angestiftet oder hast eine Kamera gefunden? Wie kam das?
Ich glaube tatsächlich, dass ich da einfach so, also ich bin ein kreativer Mensch, ich habe immer auch viel gezeichnet und irgendwie hat sich das, glaube ich, einfach so ein bisschen entwickelt, als ich jünger noch war, also schon als Teenager halt immer mal wieder mit der Kamera eigentlich unterwegs gewesen und habe da schon viele Fotos gemacht und dann mit 18 mir die erste Spiegelreflex gekauft und dann einfach angefangen, selber viel mir beizubringen und ja, einfach, ich hab ständig meine Kamera dabei gehabt und überall fotografiert und viel ausprobiert und dann hat sich das eigentlich so mit dem Studium zum Grafikdesign, also visuelle Kommunikation habe ich studiert, eigentlich nochmal so ein bisschen gefestigt, dass ich wirklich auf die Fotografie auch so ein bisschen den Fokus gelegt habe, in meiner Bachelorarbeit dann auch ein Fotobuch erstellt, mit einer App zusammen und ja, irgendwie war es ein ständiger Begleiter für mich und ich glaube, ich konnte halt nie ohne Kamera wirklich aus dem Haus gehen. Genau, also bei jeder Reise immer dabei gehabt und dann bin ich durch meine Schwester, die Floristin, wir sind auch in die Hochzeitsfotografie reingekommen und habe dann ein paar Jahre immer wieder auch Hochzeiten fotografiert und Babyshootings gemacht. Ja, also ja, hat alles so ein bisschen entwickelt. Das war eigentlich jetzt nie so ein konkreter Plan. Ja, wobei ich dachte schon mal zwischendrin auch, ich mache eine Ausbildung zur Fotografin, habe es aber auch wieder verworfen. Also das war dann zwischenzeitlich auch mal wieder weg. Ja.
Jawohl. Also was war das für die erste Kamera? Was war das für eine Spiegelreflexkamera?
Eine Canon 450D.
Canon?
Ja.
Jawohl. Richtig so.
Ja. Ich komme davon auch nicht mehr weg. Also es gibt so viele, die sagen irgendwie Sony oder hat ja auch eine Systemkamera. Da irgendwie was Kompakteres zu machen, aber ich komme nicht weg von Spiegelreflex.
Canon.
Von Canon. Ja.
So ist das hier. Was hast du jetzt aktuell für ein Modell?
Jetzt habe ich die 80D.
Jawohl, reicht vollkommen aus. Ist auch mega. Hatte ich auch damals.
Ja.
Alles, was irgendwie schon, auch Kameras, die schon 10, 15 Jahre alt sind. Ich kenne auch schon Fotografen, die haben noch alte Mark IV oder sowas oder alte Kameras, die kennen, also wenn man sich alte Fachmagazine noch ansieht, die Fotos sind einfach knackscharf, sehen richtig geil aus. Da kommt immer auf den Fotografen drauf an, was er da aus den Bildern zaubert und nicht immer aufs Equipment. Natürlich kann man auch, ne, umso neuer es ist und umso einfacher ist es dann teilweise auch, aber ne, die Person hinter der Kamera, die macht das Bild, macht das Foto.
Ja, klar, also umso bessere Kamera, desto größer wäre das Bild, nachher auch in einer richtig guten Qualität. Aber aktuell sind meine Bilder für die Zwecke, die ich sie brauche, super ausreichend. Also selbst
Richtig.
größere Ausdrucke noch mit, ich weiß nicht, was ist das dann, 70 auf 90 Zentimeter sind immer noch super schön. Also ich glaube, ich habe da überhaupt nichts zu beanstanden von der Qualität, was die Bilder bringen von der Kamera.
Sehr geil. Da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen ins Equipment rein, aber ist natürlich ganz spannend bei dir. Du hast das natürlich so ein bisschen kombiniert und jetzt kommen wir noch so ein bisschen zu diesem Vanlife und du bist ja viel unterwegs und so. Wie kam das? Also viele träumen ja davon, so ein bisschen viel zu reisen und du hast es jetzt gemacht. So, also wie kam das, dass du das wirklich gesagt hast, hey, ich baue hier mein Van aus, ich reise mit dem und wie ist das entstanden?
Für mich war schon vor lang immer der Wunsch, zum einen halt nach der Selbstständigkeit da, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das Reisen war für mich halt auch immer irgendwie eine Leidenschaft. Aber ich habe in dem Job nie so richtig die Zeit gefunden, zu sagen, okay, ich bin mal wirklich lang auch unterwegs. Also nach dem Studium war ich in Australien für ungefähr 5 Monate. Und danach hatte ich aber nie wieder so richtig viel Zeit, wirklich zu sagen, okay, ich gehe mal richtig auf Reisen. Mir hat es irgendwann total gefehlt. Auch, ja, ich habe dann 6 Jahre lang in dem Beruf gearbeitet, also als Grafikdesignerin. Und mir hat es echt gefehlt, rauszukommen. Ich war in einem Bürojob und ich wollte aber eigentlich gern unterwegs sein, in der Natur sein, die Welt sehen, was entdecken, Abenteuer. Und ja, irgendwie war für mich dann halt, dann ging es mir nicht ganz so gut. Also dann war ich einfach gesundheitlich angeschlagen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie was ändern. Also das Leben tut sich, ne, es wird nicht einfach zu mir kommen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt treffe ich die Entscheidung. Schon, es war ein langer Prozess, ne? So immer wieder Gedanken gemacht, ja, ich möchte gerne einen Van ausbauen, damit ich total flexibel, frei bin eigentlich mit dem, wie ich halt leben möchte, dass ich halt ständig unterwegs sein kann auch. Und dann letztendlich habe ich halt gesagt, gut, also jetzt nehme ich es in Angriff, weil es mir eben auch nicht so gut ging, so ja, als erstmal Erholung auch und dann sagen, okay, dann starte ich durch und dann mache ich das Leben und ja, dann habe ich das Leben, was ich mir eigentlich im Endeffekt wünsche und hoffentlich auch die Erfüllung. Und dann habe ich Job gekündigt, dann habe ich die Wohnung gekündigt und mir in der Zeit, na, das läuft ja dann alles noch ein bisschen Kündigungsfrist mit 3 Monate für Job und auch Wohnung jeweils und in der Zeit schon angefangen, mir den Bus auszubauen.
Ja, geil. Der
Und
Bus ist auch bei dir in der Nähe irgendwo, ne? Vielleicht können wir am Ende des Interviews vielleicht mal kurz eine Roomtour machen.
sehr gern.
Das wird mit Sicherheit für den einen oder anderen auch so ganz interessant werden. Viele haben so ein bisschen so den Traum, genau das zu machen, was du tust. Was muss man denn da so alles so ein bisschen vorbereiten? Weil zum einen haben natürlich Leute Angst, hey, was ist jetzt mit meiner Wohnung, wenn ich die kündige? Brauche ich einen festen Wohnsitz? Was ist mit dem Van? Muss ich das selber komplett, also wie viel kostet sowas selber zu machen? Kann man sowas vielleicht sogar gefertigt kaufen oder so? Vielleicht kannst du ein bisschen was drüber erzählen. Wie ist das?
Genau, also klar, irgendwie es erfordert schon voll viel Mut, erstmal zu sagen, ich kündige all, gebe meine Sicherheiten auf, all die Sicherheiten, die ich da habe, die gebe ich irgendwie jetzt auf. Aber ich glaube, wenn einem was extrem wichtig ist, dann wird man auch die Hürde nehmen und das halt wirklich verfolgen. Für mich hat es einen absoluten Mehrwert gebracht, die Wohnung aufzugeben, weil ich halt einfach wirklich die finanzielle Belastung damit weg habe. Ich bin halt wirklich viel freier und gerade jetzt auch mit der Gründung von der Selbstständigkeit bringt es halt so mit sich, dass ich halt sagen kann, okay, ich habe nicht so extrem viele Fixkosten und komme da erstmal einfacher über die Runden auch. Und klar, halt auch zum Reisen einfach. Wozu brauche ich eine Wohnung, wenn ich halt die ganze Zeit unterwegs bin? Das wäre Quatsch, die irgendwie am Laufen zu halten. Und für mich auch den Ballast an Möbeln und den ganzen Gerüst, was man hat, irgendwie mal wirklich auszusortieren. Wohnsitz habe ich noch bei meiner Mutter gemeldet, einfach ja, weil ich auch ein Gewerbe ja angemeldet habe und irgendwo muss die Firma ihren Sitz im Endeffekt haben. Man könnte das Ganze auch ganz auflösen, aber ich glaube, das wird mit einer Firma oder halt mit einem Unternehmen, das man gegründet hat, dann eher schwieriger. Also da habe ich dann im Endeffekt keine Ahnung, wie man das lösen würde. Also man kann sich wohnsitzlos melden und halt nur eine Postanschrift für Versicherungen und so weiter melden. Aber den Schritt bin ich jetzt soweit nicht gegangen. Genau. Also ich habe immer wieder auch die Möglichkeit, bei meiner Mutter mal unterzukommen, wenn ich sage, ich brauche jetzt einfach mal wirklich richtige 4 Wände, für ja, einfach mal auch ein bisschen Das ist dann für mich Erholung, Entspannung. Also mein Alltag ist im Endeffekt das, was für viele Urlaub ist. Das ist für mich der Alltag geworden und für mich ist dann wieder der Urlaub irgendwie so Heimaturlaub bei der Mutter mal ein bisschen zu verbringen. Genau. Und was so ein Van kostet, ich habe ungefähr, ich schätze so 6.000 € investiert. Also ich habe ein sehr altes Auto von meiner Schwester genommen. Also ich bin ein bisschen auf Risiko gegangen mit schon 320.000 Kilometer. Und ja, habe gesagt, ich weiß, dass einiges gemacht wurde an dem Auto. Da investiere ich jetzt einfach den Ausbau rein und hoffe, dass es halt mir mindestens ein Jahr hält. Und siehe da, es hält schon fast 2 Jahre.
Auch voll günstig. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das teurer ist, sowas auch auszubauen und so, ne?
Ich glaube, ich habe noch zu einem guten Zeitpunkt ausgebaut. Es sind ja jetzt dann die Preise gestiegen für Holz auch, für das ganze Baumaterial im Endeffekt. Ich glaube, auch die Camperpreise sind ein bisschen gestiegen. Da hatte ich halt im Endeffekt wahnsinnig viel Glück. Ja, also ich sag mal, ich glaube, günstig ist man mit 10.000, also dort bis zu 10.000 € ist man noch günstig dabei. Und klar, wenn man halt was Fertiges kauft, dann wird es natürlich
Nach oben hin ist immer
weiter nach oben.
alles offen, ne?
Genau, ja. Also ich glaube, wenn man Glück hat, findet man ein günstiges Auto. Und wenn man halt natürlich viel oder alles selber macht, also ich habe im Endeffekt alles selber gemacht, mit der Hilfe meiner Brüder ein bisschen. Aber wirklich die meiste Zeit habe ich da alleine dran gesessen. Und dann kriegt man es
Jawohl.
relativ günstig hin.
Sehr gut. Und natürlich, meine lieben Leute, wenn ihr hier irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie gerne. Alisa wird euch da sehr gerne natürlich die Fragen beantworten. Bester Coach, natürlich Alexander, vielen Dank dafür. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, gerade jetzt zum Thema Vanlife, bist du dann die ganze Zeit, also immer unterwegs oder suchst du dir irgendwie bestimmte Orte aus und dann bist du wirklich dort für eine Woche, für einen Monat, für mehrere Monate? Wie planst du das?
Also letztes Jahr war es für mich so ein bisschen flexibler. Ich habe gestartet und habe gesagt, ich gehe jetzt ins Warme über den Winter. Also Mitte September hat es gestartet, meine Reise. Und dann bin ich einfach in den Süden gefahren, dass ich halt überwintern kann. Und habe mir da jetzt aber also ich habe mir kein Rückfahrdatum gesetzt, also noch keine Fähre gebucht zurück, sondern nur die Fähre hin. Und habe gesagt, ich bleibe so lange im Endeffekt, wie es mir gefällt, wie es mir taugt. Und bin letztendlich knapp 6 Monate geblieben, also fast ein halbes Jahr. Und dann auf dem Rückweg war für mich, okay, ich will auf jeden Fall noch Skandinavien sehen. Das mache ich dann auch noch. Bin aber zwischendrin nach Deutschland zurückgekommen und war dann einen Monat da und habe dann noch ein paar Sachen erledigt, weil ich auch noch eben Outdoor-Guiding mache für Hüttenleben. Und dann, also damit habe ich letztes Jahr im Sommer angefangen. Und genau, dann müsste ich da halt einfach im Juni noch ein paar Sachen vorbereiten und dann bin ich weiter nach Schweden gefahren und dann habe ich einige Touren in Schweden, also dann habe ich Kanutouren gemacht in Schweden. Das ist jetzt auch das, was ich auch gerade in Schweden noch anbiete, Kanutour mit Fotografie. Genau, und dann war ich in Schweden 2 Monate und dann bin ich wieder weitergereist nach Norwegen und war da auch nochmal 1,5 Monate. War für mich aber alles so, ich bleibe im Endeffekt so, wie es passt. Ne? Also ich habe dann Touren halt reingekriegt, dann bin ich weitergezogen. Und dann hatte ich, als ich in Norwegen war, noch Einladungen für Hochzeiten. Und dann habe ich halt auch entschieden, okay, dann geht es jetzt auch wieder zurück nach Deutschland und bin dann wieder für 1 Monat in Deutschland gewesen. Dann habe ich aber wieder gesagt, okay, mir reicht in Deutschland. Ich möchte den Winter gerne wieder auf den Kanaren verbringen und bin dann wieder auf die Kanaren gefahren. Und da war ich jetzt eigentlich auch ja noch mal recht lang, um dann wieder zurückzukommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt starte ich auch wieder ein bisschen mehr in ja, dass ich mich auf die Arbeit konzentriere, im Endeffekt noch mal viel für die Selbstständigkeit tue und da ja noch mal einiges mir an Gedanken mache und Planung. Also hat sich alles immer so ein Stück weit einfach irgendwie ergeben, je nachdem, wie es mir ging und wie es mir wo gefallen hat und was sich an Arbeit halt auch ergeben hat.
Sehr, sehr gut. Wie ist das mit Freunden und Familie? Was haben die gesagt? Haben die gesagt, Alisa, du bist deppert, bist auf den Kopf gefallen? Oder haben die gesagt, go for it, du machst das? Oder wie war das bei dir?
Die meisten haben eigentlich, also ich habe von ganz vielen eigentlich Unterstützung bekommen. Klar, irgendwie der ein oder andere hat dann schon gedacht, also mein ältester Bruder hat gedacht, spinnst du kannst nicht Vollzeit in einen Van ziehen, also deine Wohnung aufgeben und dann nur noch sagen, ich lebe jetzt in einem Bus auf 3 Quadratmeter circa oder 4 Quadratmeter. Also der hat halt gedacht, das geht nicht. Ich glaube, ich habe ihm jetzt das Gegenteil bewiesen, das geht. Und ansonsten habe ich aber wirklich ganz, ganz viel Unterstützung bekommen. Die meisten Freunde fanden es auch eine super coole Idee und waren einfach mega gespannt auf so Reiseberichte, auf die Reisefotos, ja, auf alles im Endeffekt. Sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Und ja, ich glaube, ich habe viel Respekt für den Mut bekommen, da halt wirklich so viel aufzugeben und einfach was ganz komplett Neues zu starten und auch alleine loszuziehen. Seit einem Jahr habe ich einen Hund auch. Aber im Endeffekt bin ich halt wirklich viel auch alleine unterwegs.
Okay, verstehe hier. Nadine Schneider schreibt, tolle Frau, so sieht's aus. Wenn du jetzt, sag ich mal, auch viel allein unterwegs bist, gibt es da auch so Momente, wo du vielleicht auch Angst hast? Oder viele können ja nicht so lange alleine sein, du bist dann, sag ich mal, dann auch abends alleine im Van und so. Hast du da nicht irgendwie Angst, es könnte jemand kommen oder so? Oder hörst du irgendwas abends draußen? Wie ist das?
Erste Nacht war richtig seltsam. Die habe ich tatsächlich noch in Deutschland verbracht. Da habe ich auch noch meine Arbeit gehabt und dann habe ich im Van geschlafen. War direkt bei einem Fluss, so relativ in der Natur. Und dann habe ich was gehört und dann ist tatsächlich was auf mein Dach draufgesprungen. Und das war die ganze Nacht da. Das hat mir wirklich eine schlaflose Nacht eigentlich bereitet. Das legt sich aber mit der Zeit. Und klar, man hört ab und zu mal was und fühlt sich vielleicht so ein bisschen mulmig, weil man es nicht einschätzen kann, was ist es. Aber im Endeffekt, also es gibt Plätze, da fühlt man sich unwohl, die versuche ich dann einfach zu meiden und dann gehe ich halt wieder, dann suche ich mir was anderes. Und ich gucke, dass ich Plätze immer bei Tag irgendwie auch erreiche, damit ich halt die ganze Gegend so ein bisschen schon einschätzen kann und dann fühle ich mich auch viel, viel wohler, wie wenn ich jetzt nachts irgendwie an einem Platz ankomme, den ich nicht kenne. Und ansonsten, klar, es gibt mal die Tage, wo man irgendwie denkt, so, was war das jetzt für ein Geräusch und schläft vielleicht nicht ganz so gut. Aber die meisten Nächte schlafe ich super gut. Ich habe mich daran gewöhnt und ich bin schon auch trotzdem sehr oft umgeben von anderen, die auch mit dem Camper unterwegs sind. Also na, man findet ja immer so Stellplätze, wo vielleicht auch andere unterwegs sind oder geht dann halt auch mal auf Campingplätze. Also es ist so eine gute Mischung aus allem, glaube ich. Und manchmal stehe ich natürlich alleine. Ja, ist mal alles dabei.
Jawohl, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Thema mit der Fotografie. Dann hast du auch die Fotoworkshops, Fotoseminare mit angeboten. Was genau sind das für Fotoseminare und was kannst du den Fotografen da mitbringen und beibringen?
Genau, also es ist alles sehr viel auf Outdoor. Also der Fokus ist auf Outdoor, wir sind sehr viel draußen. Für mich ist so der Anspruch, wirklich die Verbindung zur Natur mit der Meer zu schaffen auch. Also wirklich viel Naturfotografie. Das, was man so auf der Tour erlebt, also es ist im Endeffekt eine Mischung aus Roadtrip, aus Wandern gehen oder Kanu fahren. Dabei ganz viel fotografieren. Also wir schauen uns immer so in der Region die schönsten Plätze an, dass wir halt da wirklich zu geilen Aussichtspunkten wandern oder halt eben mit dem Auto wo ranfahren, wo man einfach einen schönen Platz hat für schöne Sonnenuntergänge, Aufgänge auch, um wirklich einfach schöne Stimmungen einzufangen. Ich plane auch, wenn es für alle passt, für die Teilnehmer auch Mehrtagestouren ein, also dass man wirklich Zelt, Isomatte, Schlafsack einpacken und dann auch in den Bergen übernachten können, um wirklich halt einfach ja geile Aufnahmen auch zu schaffen. Und was noch? Was ist noch wichtig? Ja, also genau, es dürfen gerne alle teilnehmen, ob jetzt Anfänger, Fotograf, Hobbyfotograf, zu gerne auch professionellen Fotografen, um einfach die Möglichkeit zu haben, mit anderen gemeinsam eine Fototour zu erleben und halt nicht unbedingt immer nur alleine loszugehen. Also ich habe mir das oft schon auch gewünscht, dass ich mal jemanden habe, der mit mir gemeinsam auf Tour geht, dass ich nicht immer alleine, sage ich jetzt mal, in die Berge hochwandere, sondern da einfach jemand Gleichgesinntes bei mir habe. Und dafür ist zum Beispiel auch gedacht. Und ansonsten für alle, die in der Fotografie noch gerne was lernen möchten, ne, bin ich stetig dabei, um Tipps zu geben. Also angefangen auch von den Basics, was alle Kameraeinstellungen angeht, da nochmal durchführen. Und dann habe ich selber auch eine Drohne dabei. Sprich, man kann auch mal gerne so ein bisschen mein Equipment testen, Drohne, Objektive, wenn es denn kompatibel ist, oder halt eben mit meiner Kamera auch mal so ein bisschen rumprobieren. Oder vielleicht auch von den anderen Teilnehmern mal irgendwie rumprobieren, dass man einfach ja, von allem so ein bisschen den Mehrwert rausschöpft, dass man von anderen was mitnimmt, von anderen auch lernen kann, einen gemeinsamen Austausch hat. Und dann versuche ich so viel, wie es geht, natürlich auch Tipps zur Bildkomposition und ja, Licht einfangen, alles, was halt die Fotografie angeht, dass ich da Rede und Antwort stehe. Und im Endeffekt möchte ich aber halt viel die Möglichkeit schaffen, dass wir an schönen Plätzen unterwegs sind, um halt möglichst schöne, besondere Augenblicke und Landschaften einzufangen.
Ja, sehr geil. So muss das sein. Kannst du vielleicht für die Leute, die so Interesse mal an so einer Tour haben oder ein Seminar haben, wie lange gehen die? Wie viele Tage muss man dann auch irgendwie als alle seine Zelte abbrechen oder kann man da einfach dazu stoßen vor Ort? Wie genau läuft das ab?
Genau, also meine Touren, die ich anbiete, die gehen gerade eine Woche, gehen gerne auch auf Anfrage 2 Wochen. Oder wenn jemand sagt, okay, ich bin auch länger, vielleicht einen Monat oder so in einem Land unterwegs, dann kann er jederzeit gerne im Endeffekt dazu stoßen. Also ich biete meine Touren für Schweden, Norwegen und die Kanaren aktuell an. Für nächstes Jahr wird noch Island dazukommen. Und
Geil, ich fand es
ja.
richtig schön.
Genau, also ich war jetzt auch da und ja, ich werde auf jeden Fall einfach wieder hingehen müssen, ne, weil es so traumhaft schön ist zum Fotografieren und einfach ja auch das Erlebnis rundum magisch, finde ich. Genau, und dann ja, möchte ich mir im Endeffekt auch denen die Möglichkeit geben, die sagen, ich bin vor Ort vielleicht und möchte mal nur ein paar Tage ausprobieren, muss aber halt dann alles so nochmal ein bisschen abgestimmt werden, ob das möglich ist. Aber ich bin da super offen, um halt individuell einfach auch was zu planen. Wenn ich gerade in einem Land bin und für jemand anderes es eben zu der Zeit passt, dann auch sehr gerne. Ansonsten sind die Touren aber halt auf eine Woche oder eben auf 2 Wochen ausgelegt und dann wird mit dem Flugzeug oder mit dem eigenen Van angereist. Also für Schweden funktioniert halt natürlich auch der eigene Van ganz gut noch. Norwegen, Lofoten wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, weil da halt die Anreise mindestens eine Woche mit dem eigenen Van muss mit einplanen. Es wird schon sehr sportlich. Ich bin letztes Jahr auch in, ich glaube, 4 oder 5 Tagen bin ich wieder zurück nach Deutschland gefahren. Genau, aber ja, und Kanaren wird mit dem eigenen Van auch nur dann drin sein, wenn jemand wahrscheinlich mehrere Monate auf die Kanaren runterfährt und da. Dann lässt sich schon sowas arrangieren mit dem eigenen Van, aber in der Regel wird es wahrscheinlich die Fluganreise sein und dann kümmere ich mich eben um einen Van, der gemietet wird vor Ort und die ganze Orga im Endeffekt. Dann können wir gemeinsam den Roadtrip starten.
Sehr, sehr gut. Gibt es da irgendwelche Mindestanforderungen, auch zum Beispiel an Equipment, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, du brauchst schon diese Kamera oder du brauchst dieses Objektiv, für Outdoor brauchst du das oder das? Gibt es da irgendwas, was du voraussetzt?
Nee, weil ich im Endeffekt, er sagt, es soll darum auch gehen. Also im Endeffekt möchte ich ja auch ein Erlebnis schaffen und ein Gefühl für die Fotografie. Von dem her ist prinzipiell mal also keine große Anforderung fürs Equipment. Natürlich Kamera, entweder eine Systemkamera oder eine Spiegelreflexkamera. Jetzt keine Digitalkamera, an der man halt nicht wirklich viel einstellen kann. Und wenn da auch nur ein Objektiv mit dabei ist, ist es überhaupt gar kein Thema. Es geht wirklich darum, einfach ja, das Auge auch zu schulen, über die eigene Kamera ein bisschen natürlich was zu lernen und dann ja auch eben über den Austausch mit anderen zu gucken, okay, vielleicht gefällt mir irgendwas richtig gut und probiere das mal aus. Und vielleicht habe ich hinterher dann ein neues Objektiv, weil ich sowas super cool finde. Und genau, ich habe meine Kamera dabei, mit der dann auch gerne mal fotografiert werden kann. Prinzipiell, wie gesagt, ist wichtig, einfach eine eigene System- oder Spiegelreflexkamera mitzubringen, mit eben vielleicht ein, zwei Objektiven.
Jawohl, sehr gut. Gibt es für dich selber, wenn du jetzt, sage ich mal, Autofotografie machst, gibt es da irgend so ein Equipment oder Objektiv, wo du sagst, das ist dein Must-Have, wenn du shootest, dann nimmst du das gerne mit raus?
Weil ich glaube, da hat jeder einfach so ein bisschen seine Favorites immer und ich bin mittlerweile dabei, dass ich fast nur noch Festbrennweiten habe und ja, habe so einen Allrounder für mich gefunden. Das ist 35 mm Festbrennweite mit einer 2,0 Blende und damit fotografiere ich super gern fast alles eigentlich. Und dann schwenke ich halt mal um, möchte ich jetzt irgendwie gezielt Porträtfotos machen oder möchte ich jetzt Landschaftsfotografie machen, dann gehe ich auf andere Objektive. Möchte mir aber selber auch nochmal ein Objektiv dazu holen, um da wieder dann doch nochmal ein bisschen Spielraum zu haben, weil dann mit der Festbrennweite bist du manchmal so ein bisschen halt eingeschränkt und verpasst man manchmal auch Momente, weil man dann doch sagt, so jetzt will ich ein anderes Objektiv lieber haben und schafft halt nicht alles immer einzufangen. Von dem her werde ich dann nochmal nach einem anderen Objektiv gucken.
Aber auch ganz schön, weil gerade 35 mm ein bisschen weitwinkliger, da kannst du auch schön was von der Natur auch mit aufnehmen
Ja,
und so, ne?
genau.
Und ich finde auch Festbrennweiten immer sehr gut, ne? Ansonsten wird man auch so ein bisschen faul, dann zoomt man immer rein und raus, weil jetzt hat
Ja.
man, ist man die ganze Zeit eigentlich nur auf einer Stelle, das ist ein bisschen toller, wenn man auch ein bisschen sich auch bewegen kann,
Genau,
ne?
man sucht viel mehr die Perspektive.
Ganz genau. Wenn du jetzt, sag ich mal, du warst ja schon an einigen Orten, was ist so ein Ort, wo du sagst, also das hat dich jetzt schon umgehauen, da muss man auf jeden Fall mal hin sich das ansehen.
Also Island ist jetzt schon für mich gerade so eines der Top-Länder, in denen ich gewesen bin. Einfach wahnsinnig traumhaft mit den vielen Wasserfällen, die gigantischen Wasserfälle. Die Kanarischen Inseln finde ich auch super schön. Es ist was Einzigartiges mit der Vulkanlandschaft. Fuerteventura ist für mich eine der Inseln gewesen, die ich echt super cool fand, weil man fotografisch was rausholen kann, was man eben nicht so oft um sich hat. Und also ne, da die Vulkanlandschaft, die Wüstenlandschaft, es gibt mega coole Stimmungen, auch gerade zu Sonnenuntergängen. Das ist einfach alles so in krassen Warmtönen mit dem Sand und dem Orange vom Sonnenuntergang. Und natürlich halt als Vanlife-Insel oder halt als Insel, um dort mit dem Camper hinzugehen, auch ultimativ schön, weil du direkt mit dem Camper auf die Strände fahren kannst.
Geil. Ja, da kannst du direkt dann Tür auf und bist direkt auf dem Sand, ne?
Genau.
Okay. Aber dann nicht da parken, ne? Nicht, dass dann am Abend noch die Flut kommt und zack, ist der Van
Ja,
weg.
genau.
Dann,
Nee.
vielleicht kannst du so ein bisschen die Gegend zeigen bei dir. Es sieht ja gerade nach dem See aus, ne? Wenn ich das richtig
Genau.
sehe.
Also hier hinter mir ist so ein Bootshäuschen.
Geil. Okay, dann erstmal direkt ein Boot schnappen.
Ja, genau. Und hier ist so, eigentlich ist es nur so ein kleiner Teil vom See, also so eine kleine Einbuchtung. Ja, da drüben Bootsanlegesteg und dann geht's da hinten, geht's dann raus zum großen See im Endeffekt eigentlich. Und hier hinter mir ist jetzt tatsächlich ein Campingplatz, also es ist ein schönes Basecamp, auch von Elchwärts. Die habe ich letztes Jahr hier kennengelernt und mit der mache ich auch Kooperation, eben Kanutour und Fotoworkshop. Also von hier aus geht die Tour los. Und genau, jetzt stehe ich gerade hier, gestern Abend angekommen. Ist so ein bisschen so ein kleines Heimatgefühl.
Ja, geil. Und dann seid ihr wirklich auf dem Kanu und dann fotografiert ihr vom Kanu aus.
Vom Kanu aus, von den Lagerplätzen, genau,
Habt
also alles.
ihr schon mal Angst irgendwie, dass ein Kanu umkippt und dann die Kamera ins Wasser
Also
fällt?
ich habe mich ja immer sehr sicher auf dem Kanu gefühlt und hatte da irgendwie jetzt auch noch nicht so große Befürchtungen, dass meine Kamera flöten geht oder halt dann, ne, ins Wasser fällt. Ich bin jetzt aber auch in den letzten paar Monaten ab und zu mit Schulklassen unterwegs gewesen auf dem Kanu und habe es jetzt zum allerersten Mal auch selber geschafft, dass das Kanu kentert,
Oh.
also indem ich drin war. Genau.
Aber ohne Kamera oder war die Kamera
Ohne
dabei?
Kamera.
Ja,
Das
gut.
war einfach nur eine Kanuausfahrt mit einer Schulklasse. Also da ging es nicht um die Fotografie. Und ja, ich gekentert, andere gekentert. Also mittlerweile bin ich schon so ein bisschen, ich habe dazugelernt, also ich bin ein bisschen bedachter vielleicht auch. Aber klar, ich denke, man geht immer irgendwo ein Risiko ein, dass sein Equipment vielleicht kaputt geht, wenn man besondere Aufnahmen haben will. Also wie oft habe ich meine Kamera schon auch auf dem Schiff übers Wasser gehalten oder ja, also es gab schon genug Momente, wo ich glaube ich meine Kamera riskiert habe, in Anführungszeichen. Also ich habe sie immer sicher in der Hand. Klar, wenn ich jetzt mit dem Kanu kenter, kann ich nicht mehr viel machen.
Ja, no risk, no fun, ne? Es gibt ja auch vielleicht auch für Taucher gibt es ja so diese Farbschalen-Dinger, ne?
Ja.
Ich weiß, ich kenne mich jetzt mit dem Hals nicht aus, ob das irgendwie erschwinglich ist, sich sowas zu holen.
Recht teuer, sind auch irgendwie so ab 1000 Euro.
Ja, dann einfach eine Plastiktüte drum,
Ja, genau.
ne?
Reicht, ne?
Dann, wenn du jetzt, sag ich mal, so eine Tour hast und bist mit den Leuten da auch unterwegs, wie macht ihr das jetzt zum Beispiel, wenn ihr von A nach B fahrt oder sowas, dann habt ihr irgendwie, haltet ihr euch dann up to date per Telefon, dass ihr, sage ich mal, immer dann einfach euch anruft, falls ihr euch verliert, weil man ist ja dann auf so langen Strecken mal ab und zu verloren gegangen, oder macht ihr dann einen fixen Punkt aus, wo ihr euch trefft, und dann fahrt ihr einfach auf den Punkt zu? Wie macht ihr das?
Genau, also prinzipiell erstelle ich vorher eine Roadmap, wo dann ein Plan ist, von welchem Punkt zu welchem Punkt wir dann fahren. Der ist noch ein bisschen flexibel, also das heißt jetzt nicht immer, dass wir wirklich an Tag X unbedingt von da nach da fahren. Aber so prinzipiell sind da halt die Punkte, von denen wir immer weiterfahren, markiert. Und dann natürlich vorher absprechen einfach, dass wir halt jetzt eben zu dem Ort fahren. Dann teile ich in der Gruppe nochmal den Standort. Und dann können wir gemeinsam an den Ort fahren, in der Hoffnung, sage ich jetzt mal, dass wir uns nicht wirklich verlieren. Also es ist schon der Plan, dass man eigentlich zusammen dahin fährt und dann auch zwischendrin mal halten könnte. Und dann muss man dann einfach im Endeffekt kommunizieren, mal vielleicht kurz mit hupen und sagen oder anrufen, hey, wird mal kurz da halten, vielleicht auch nochmal Kehrtwende machen oder so. Hab für die Zukunft geplant, wenn wir dann wirklich mit mehreren Vans unterwegs sind, dass wir dann im besten Fall, denke ich, Walkie-Talkies benutzen. Dann kann man einfach kurz über das Walkie-Talkie sich austauschen und sagen, hey, da ist gerade mega schön, lass uns mal kurz halten. Und dass man dann einfach wirklich gesammelt entweder halten kann oder man kommuniziert, okay, dann haltet ihr kurz, wir treffen uns in 5 Minuten dann da und da.
Ja, ich merke schon, Freiheit wird ganz groß geschrieben, ne?
Ja.
Das heißt, wenn irgendwie was gerade auftaucht oder so, dann wird es halt mitgenommen, angesehen, ob man das jetzt, sage ich mal, eine Stunde länger macht, einen Tag länger macht oder nicht, wenn es gerade passt und schön ist, wieso nicht, ne? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man ja auch da erleben will, ne? Gerade den Moment zu
Genau.
genießen oder die Fotos aufzunehmen, auf die man gerade Lust hat,
Ja.
und dann einfach eine tolle und angenehme Zeit dann halt gemeinsam auch zu haben, ne?
Ja, genau. Also ich fände es halt voll schade, wenn ich jetzt im Endeffekt eine Fototour buche und ich habe da null Flexibilität und mir entgehen so viele schöne Momente, so viele schöne Plätze, nur weil es halt eine gebuchte Tour ist und ich da keine Freiheiten habe. Also das möchte ich auf jeden Fall besser machen und vermeiden, dass so ein Gefühl hochkommt. Also ich habe es selber schon einfach, wenn ich irgendwie mal eine Tour gebucht habe, das war jetzt keine Fototour, aber in Schottland, in die Highlands, weil wir da eben kein Mietauto hatten, eine Tour gebucht, wo ich halt so einen kleinen Bus in die Highlands fährt und halt dann an bestimmten Spots du rausgehen kannst. Ist dann letztendlich so, dass du 5 Minuten Zeit oder 10 Minuten Zeit hast und dann steigst du wieder zurück in den Bus ein und dann geht es wieder weiter und das möchte ich eigentlich, also das möchte ich besser machen, das möchte ich schön machen, dass man wirklich auch Zeit hat an dem Platz, dass man sich die Zeit nimmt, auch zu sagen, okay, komm, wir bleiben jetzt hier gerade vielleicht über Nacht, weil es einfach mega schön ist. Nehmen uns die Zeit raus, auch in der Natur spazieren oder wandern zu gehen, eben, um da wirklich halt richtig schöne Eindrücke mitzunehmen und jetzt nicht nur halten, fotografieren, weiter. Nein, also es geht wirklich darum, auch in die Natur einzutauchen.
Jawohl, so muss das sein. Sehr, sehr nice. Schon echt so ein kleiner Traum, den sich so viele so ein bisschen erfüllen wollen. Es ist schön, dass du den auch erfüllt hast, natürlich den auch so täglich so lebst. Bist du denn so ein Morgenmensch? Also bist du so jemand, der, wenn Sonnenaufgang, keine Ahnung, schon 5:30 Uhr, schläfst du dann auch wirklich immer so zum Sonnenaufgang auf oder schläfst du immer bis zum Mittag?
Ich habe das tatsächlich, dass ich so also stark dazu, also ich tendiere meistens dazu, dass ich halt, wenn es hell wird, einfach aufwach. Und das war jetzt auf den Kanaren ganz oft so, dass ich dann wirklich wach wurde und es ist gerade Sonnenaufgang gewesen. Und dann habe ich aus dem Fenster rausgeschaut und gesehen, na ja, cool, jetzt kommt die Sonne raus. Und dann halt, klar, manchmal dann auch direkt draußen fotografieren. Prinzipiell gehen wir es morgens meistens aber ein bisschen gemütlicher an. Also wenn es sich lohnt für den Sonnenaufgang, dann bin ich da am Start und bekomme es echt einfach mit, weil ich wirklich halt zum Tageslicht eh wach werde. Genau, und ansonsten sind wir aber morgens eher so ein bisschen gemütlich, also nicht eher die Frühaufsteherin. Aber
Ja.
lohnt sich oft auch mal nachts um 3 aufzustehen für den Sonnenaufgang.
Jawohl. Wie läuft sowas mit dem Strom? Also kann man das irgendwie durch die Autobatterie und wenn man fährt, oder gibt es dann immer, suchst du immer Plätze aus, wo du dann Strom bekommst und laden kannst, oder wie läuft das?
Ich bin komplett autark mit Solar, also habe ein Solarpanel oben auf dem Dach drauf und eine Batterie, nochmal eine separate eingebaut. Und genau, meistens dann eben halt über Solar, habe mittlerweile aber auch nochmal, dass ich was übers Fahren die Batterie laden kann. Genau, dass die dann doch halt beim Fahren auch immer wieder weiter vollgeladen wird.
Sehr cool. War vorhin mit dem Preis von 6.000 auch der Solarpanel und die Batterie mit dabei?
Genau, ist auch die Elektrik mit dabei.
Geil. Und dann Ist sozusagen, wenn Sonnenschein ist, beziehungsweise tagsüber lädt sich die Batterie auf und dann kannst du die
Habe
regelmäßig verwenden.
genau, also ich habe konstant auch meine Kühlbox dran angeschlossen. Grüße aus Hessigheim. Danke.
Jawohl, aus der alten
Ja,
City, ne?
genau. Genau. Ja, also wo war ich jetzt gerade?
Batterie,
Batterie. Ja.
Aufladen.
Ja, ich glaube, ich habe es gesagt, was ich sagen
Okay,
wollte.
sehr gut. Wenn jetzt, sage ich mal, die Batterie lädt, gab es schon mal den Moment, dass du ganz lange an einem Ort warst, wo das dann leer gegangen ist, dass du zu viel Strom verwendest? Was macht man dann?
Entweder auf den Platz fahren, wo man halt seine Batterie, also wo man halt einfach Strom bekommt, dann kann ich übers normale Kabel also einfach anschließen, dann wird die Batterie aufgeladen und ansonsten wieder darauf hoffen, dass die Sonne scheint zum Beispiel. Da kann man auch einfach drauf warten. Genau, also mir ist einmal passiert auf den Kanaren, das waren glaube ich 3 Tage, da war es fast nur bewölkt und ich hatte meine Kühlbox halt einfach weiterhin laufen und ich glaube, die war sogar auf eine sehr, sehr kühle Temperatur halt eingestellt, sodass sie wirklich viel arbeiten musste auch. Und dann hatte ich da eben nach den 3 Tagen, war dann wirklich Batterie komplett leer. Ich habe bei mir auch eine Lithium-Ionen-Batterie eingebaut, einfach für den Fall, dass sowas passiert, weil ich sage, ich kann danach nicht permanent gucken und darauf achten, ob jetzt meine Batterie so weit entladen ist, dass ich alle Verbraucher abkoppeln sollte. Genau, für den Fall habe ich einfach wirklich gesagt, ich habe eine Lithium-Ionen-Batterie, weil die kann man komplett entladen. Die geht deswegen nicht kaputt. Und das war einmal eben der Fall auf den Kanaren. Dann dauert es auch recht lang, bis die wieder genügend Strom hat, um dass halt wirklich die Verbraucher auch wieder gut laufen. Aber ja, wie gesagt, nach ein paar Tagen wieder mit Sonne hat dann auch wieder Strom. Also ich habe dann die Kühlbox trotzdem abgeschlossen, also weggemacht, damit die halt wirklich mal keinen Strom mehr zieht und dass die Batterie wieder aufladen kann. Und ansonsten, ja, wie gesagt, einfach auf den Campingplatz gehen und da dann halt nach Strom fragen, zum Beispiel.
Jawohl, sehr gut. Dann natürlich die nächstwichtige Frage, für die meisten sogar vielleicht die wichtigste Frage. Wie machst du das mit dem Internet? So ist das, ist das immer dann verfügbar? Musst du dir immer eine Karte holen für das jeweilige Land? Wie machst du das?
Das allerblödste Thema tatsächlich für mich auch momentan. Also am Anfang ging es recht gut. Ich bin auch öfters in Cafés und gucke halt, dass ich dann einen Café finde, eben mit WLAN, wo man dann eben den Zugang bekommt, dass ich da halt einfach dann wirklich gezielt mal in einem Café mir einen Tag nehme zum Arbeiten. Und ansonsten hat mir auch oft das Datenvolumen gereicht. Also wir haben ja EU-Datenroaming, das heißt, es kostet ja eigentlich im Ausland nichts nochmal extra. Es sei denn, man ist halt doch länger im Ausland. Und ich hatte das jetzt das erste Mal eben im Januar, dass mir Vodafone wie eine Blockade reingemacht hat und gesagt hat, okay, ab jetzt musst du zusätzlich für deine Gigabyte bezahlen,
Jetzt reicht's an
weil du eben,
Lisa.
genau, jetzt bist du zu lange im Ausland, jetzt zahlst du nochmal oben drauf. Bis dahin hatte ich tatsächlich nie Probleme. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch vom Anbieter ab, ob der da halt eine Sperre reinmacht und sagt, okay, jetzt zahlst du oben drauf, das kann sich jeder frei rausnehmen. Bin also bis dahin eigentlich immer mit dem Datenvolumen, was ich auf meinem Handy habe, durchgekommen, mit ab und zu mal ja, Café reinsitzen, da das Internet auch benutzen. Und jetzt bin ich gerade auch so ein bisschen nach einer Lösung schauen, ob ich mir halt, also in Spanien habe ich mir dann auch schon eine SIM-Karte, eine spanische geholt und die halt mal aufgeladen, einfach damit ich noch ein bisschen zusätzliches Giga, also noch ein bisschen zusätzliches Datenvolumen habe. Genau, aber ja, wird wahrscheinlich jetzt, wenn ich wieder lang unterwegs bin, am Stück im Ausland, ohne Unterbrechung in Deutschland, wieder eine andere Lösung herkommen müssen, sprich eben nochmal eine separate SIM-Karte aus dem jeweiligen Land. Es gibt noch andere Alternativen, aber das ist gerade so der Weg, den ich gehe, dass ich sage, ich gucke, dass ich mit dem Datenvolumen, was ich habe, auskomme, plus dann eben eine SIM-Karte vor Ort.
Jawohl, Steven fragt, würde eine GigaCube funktionieren?
Ich weiß tatsächlich nicht genau, was eine GigaCube ist.
Eine GigaCube ist sozusagen so eine Box, da kann man eine SIM-Karte, also kann man auch von Anbieter holen und muss man dann aber an Strom anstecken und das ist dann wie so ein WLAN-Router
Ja, okay.
quasi.
Ja, habe ich schon fast gedacht, das ist das, genau. Ja, würde zum Beispiel in Frage kommen, insofern halt der Anbieter wiederum sagt, ja, du darfst damit auch lang im Ausland bleiben. Das hängt halt immer davon ab. Ich muss es ja von irgendeinem Anbieter mir holen. diese SIM-Karte, ja, diese SIM-Karte. Und der darf mir im Endeffekt halt keine Sperre reinhauen. Das ist das, was man halt für Langzeitreisen im Ausland braucht.
Okay, in der Regel ist es ja so, man holt sich eine SIM-Karte vom eigenen Land, dann ist ja dieses EU-Datenroaming für gewisse Zeit, wie du schon gesagt hast, erlaubt. Gibt es da so einen Ultratarif, wo man sagen kann, ist es im Ausland erlaubt und auch unbegrenzt oder gibt es so einen Tarif überhaupt gar nicht?
Also ich als Businesskunde, da zahlt man dann aber auch echt recht viel. Also ich glaube, es sind dann auch über 100 € die man halt bezahlt, dass man im Ausland ohne Zusatzkosten surfen kann. Ob das dann unbegrenzt ist, weiß ich aktuell auch nicht. Kann sein, dass es recht viel Datenvolumen hat. Ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, aber man zahlt sich halt irgendwann dumm und dämlich, sage ich mal. Und ich versuche da halt gerade ein gutes Maß zu finden, dass ich halt jetzt nicht gerade 100 € nur für meinen Datenroaming bezahle.
Ja, das stimmt. Aber das wird ja auch mit der Zeit besser. Dieses EU-Datenroaming ist auch noch, glaube ich, gar nicht so alt. Das
Ja,
glaube ich auch
leider.
erst ein paar Jahre her, bin ich der Meinung. Allgemein, die heutige Zeit ist ja sowieso schon sehr ganz spannend, was da noch alles auf uns zukommt. Wir sprechen hier gerade übers Internet, tausende Kilometer weit entfernt, und machen hier einen Videocall. Das ist auch alles schon abstrakt eigentlich, wenn man sich das alles so ein bisschen vorstellt. Das wäre ja vor 40, 50 Jahren, hätte dir jemand da den Vogel gezeigt, wenn du das erzählt hättest.
Ja, nee, es ist schon super cool, dass man generell halt überhaupt jetzt EU-Datenroaming hat, dass man sich keine Gedanken mehr machen muss, wenn man ins Ausland fährt und man wirklich einfach seinen Mobilfunkvertrag weiterhin genauso nutzen kann wie bisher.
Richtig. Dann Wirtschaftlichkeit ist halt auch wichtig. Genau, wie Steven sagt, gibt es da vielleicht noch ein paar Tipps, die du jetzt so mit raushauen kannst, wenn es zum Thema Vanlife gibt, so ein Hack oder so, wo du sagst, hey, damit kann man auf jeden Fall noch so ein bisschen Geld sparen oder daran denken die meisten nicht oder Fallstricke.
Boah, also ich glaube, was zum Beispiel bei meinem alten Auto einfach wichtig ist, also das heißt, wenn man einfach wirklich sich einen Van holt, der schon gebraucht ist, der schon einige Kilometer drauf hat, gut ist, wenn man wirklich immer wieder mal regelmäßig drauf gucken lässt und ich versuche da Leute zu finden, die ich halt irgendwie im Bekanntenkreis kenne, dass ich halt da jetzt nicht immer für die Inspektion zur Werkstatt gehen muss, sondern dass ich halt wirklich jemanden in meinem Umfeld habe. Das ist wirklich Gold wert, der da halt mal aufs Auto drauf gucken kann. Und dass man da halt immer rechtzeitig auch mal so ein bisschen schaut. Das finde ich super wichtig. Ich finde es mega geil, dass ich mit dem Strom unabhängig bin. Also, dass ich wirklich immer meinen eigenen Strom habe. Das ist für mich Gold wert. Ich glaube, wenn man da jetzt gebunden wäre an Campingplätze, um Strom zu haben, oder sich halt immer irgendwie dann doch vielleicht in den Café reinsetzt und da halt auch wieder Strom zu ziehen und vielleicht Internet zu ziehen, kann lästig sein. Also ich versuche, so gut wie möglichst autark zu sein. Und ich glaube, das ist so mit der beste Punkt, den man auch mitgeben kann, dass man halt wirklich einfach mit seinem Camper so viel autark sein kann, wie es nur geht. Also ich habe auch ein kleines Waschbecken drin, dass ich halt fließend Wasser habe mit einem 20-Liter-Tank und dann nochmal ein extra 20-Liter-Tank als Reserve. Das heißt, wenn man halt mal länger irgendwo steht, dass man dann halt da auch wirklich nochmal die Wasserreserve hat. Und so bin ich halt einfach wirklich für eine Woche definitiv ungebunden und brauche dann nicht nochmal in den Supermarkt gehen. Ja, Slow Traveling, also langsames Reisen, ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, hilft einem dabei, vielleicht auch ein bisschen Geld zu sparen, wenn man halt wirklich mehrere Monate oder viele Wochen an einem Ort verbringt und nicht jeden Tag irgendwo Neues hinfährt. Kann man sich auch gut Geld sparen und es tut der Seele auch gut, wenn man nicht jeden Tag unterwegs ist, also auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen und neue Leute kennenlernen. Also wirklich fürs Kennenlernen tut es gut, auch mal eine Weile an einem Platz zu stehen.
Ja, sehr schön. Also kann ich mir genau schon vorstellen da, gerade wenn man jetzt dann den ganzen Tag oder du bist ja 16 Stunden dahin gefahren, das zählt natürlich dann auch schon ein bisschen so an der Zeit, an der Kraft. Und jetzt mittlerweile, wenn du natürlich länger an einem Ort bist, wie lange bist du jetzt dort?
Also ich werde auf jeden Fall mal den ganzen Monat noch hier sein und dann geht es weiter nach Norwegen.
Jawohl.
Also vielleicht noch ein bisschen am Reisen in Schweden auch, dass ich nochmal sage, ich gucke mir nochmal ein paar Punkte hier an. Genau, aber prinzipiell jetzt halt eben auf jeden Fall einen Monat in Schweden. Wo ich den ganzen Monat verbringe, weiß ich noch nicht so sicher, aber jetzt mal hier auf jeden Fall für 1,5 Wochen.
Jawohl. Ah, ein wichtiger Punkt, der mir noch einfällt, wir haben ja fast alle schon, Thema Wäsche. Wie funktioniert der Wäsche? Hast du eine eigene Waschmaschine? Gibst du bei diesen Campingplätzen immer Waschmaschinen, wo man dann hingehen kann? Wie machst du das?
Genau, also Spanien ist super mit Waschsalons. Da braucht man sich da nicht so viele Gedanken machen. In Skandinavien ist mit Waschsalon wieder super schwierig. Ich glaube, das gibt es kaum, weil halt einfach die Bevölkerungsdichte auch so gering ist. Ich glaube, das würde hier gar nicht genutzt werden. Sprich, da muss man so ein bisschen gucken. Spanien funktioniert gut mit Waschsalons. Und jetzt hier in Schweden, in Norwegen müssen es dann halt Campingplätze einfach sein, wo ich dann halt meine Wäsche mal waschen kann. Und ja,
Ja,
so ein.
ansonsten ganz normal Waschbrett, ne? Holt man sich
Genau.
ein
Also
Waschbrett und dann zack, zack, dann wird er sauber gemacht.
habe
Muss er
tatsächlich
nicht.
auch schon einmal im See meine Wäsche gewaschen. Also dann aber da wichtig für die Umwelt, nicht die Seife in dem See benutzen, sondern wirklich eigentlich nur nass machen im See, da schön ein bisschen auswaschen und dann kann man an Land ein bisschen einseifen und dann nochmal mit einem Eimer drüber.
Richtig, wollte ich sagen, gerade sagen. Es gibt ja auch mit Sicherheit auch mittlerweile irgendwelche Waschmittel, die die Umwelt nicht die Umwelt schädigen oder sowas. Dann kann man da erstmal schön hier schrubben, ne? Muss ja nicht immer die Maschine machen und dann ist auch sauber, ne?
Manchmal reicht auch wirklich einfach nur Wasser ohne Waschmittel.
Jawohl. Solange sauber ist immer gut.
Genau.
Dann, wenn man jetzt, sage ich mal, das nächste, wenn man jetzt so Interesse hat an so einer Fotoreise, wann wäre dann die nächste Fotoreise, wo man sich anschließen könnte?
Genau, also tatsächlich jetzt eben hier in Schweden, ab dem, das ist der 18. August. Da biete ich noch eine Woche Kanutour mit Fotografie an. Und dann, ja, mein Highlight und Highlight vielleicht auch für alle Fotografen, Lofoten. Also ich glaube, es steht bei vielen auf der Bucketliste. Also ich höre es immer wieder. Genau, Lofoten wird dann ab dem 17. September. Und da sind wir dann 2 Wochen auch unterwegs. Also eine Woche Lofoten und im Anschluss noch eine Woche Norwegen weiter hoch in den Norden noch.
Jawohl, sehr, sehr geil. Wenn man das Interesse hat, wie kann man dich am besten erreichen oder wie kann man so eine Reise da am besten mit dir da irgendwie in Verbindung kommen oder buchen?
Einfach super gern entweder über Instagram eine Direktnachricht schreiben. Ich bin auch über meine Webseite, da steht auch meine Handynummer drin, also jederzeit eigentlich über Handy erreichbar. Man kann mir gerne eine WhatsApp schreiben oder mal anrufen, wenn man noch ein paar Fragen hat. Genau, ansonsten auch per E-Mail. Also es gehen im Endeffekt alle Wege. Ich glaube, aktuell ist wahrscheinlich das Unkomplizierteste über Instagram, da einfach eine Direktnachricht schreiben.
Sehr gut. Dann schreibt einfach der lieben Alisa, beziehungsweise schaut euch auch mal auch gerne das Profil an. Auch sehr geile Bilder, gerade in der Outdoor-Fotografie. Richtig, richtig cool. Die Webseite, wie heißt die, wenn man da mal ein bisschen drauf schauen
Genau.
möchte?
GaiaVenture.com.
Kannst du das
So.
buchstabieren?
Ja, also es ist wie mein Instagram-Name, bloß ohne den Punkt eben. Es ist GAIA Van, VANTURE.
Jawohl, dann schaut da gerne mal vorbei, meine Lieben. Hoffentlich natürlich wünsche ich dir dort eine wundervolle Zeit, dass die Batterien immer voll aufgeladen sind und natürlich auch richtig geile Workshops und Seminare jetzt dort, ne?
Vielen, vielen Dank.
Sehr gut, Steven ist, folgt dir schon, das ist super.
Ja, cool, perfekt. Freue ich mich.
Super, dann einen wundervollen Aufenthalt hier und bis bald, ne?
Danke, ja, bis bald. Mach's
Ciao,
gut.
ciao.